Alles fängt ja immer so harmlos an. Alkohol, das ist etwas, wo mich fröhlich machte, etwas, wo mich unter die Kollegen brachte, Feste feiern, das war so mein Leben.
Ich habe das so versteckt, wir hatten auch am Anfang noch viele Freunde eingeladen und immer wurde das weniger, weil ich mich schämte, weil ich jetzt einfach wusste, mein Mann ist Alkoholiker, er kann nicht mehr sein ohne Alkohol.
Ich wusste jetzt plötzlich mit der Zeit, du brauchst den Alkohol. Da ich begann am Morgen, wenn ich nichts getrunken hatte, begann ich zu zittern. Und auch Magenschmerzen stellten sich heraus. Und so trank ich einfach immer mehr und mehr, um das zu verdrängen.
Nur 5 Monate später musste er ja als Notfall ins Spital und da haben mir dann die Ärzte schon bald gesagt, wir können Ihrem Mann nicht mehr helfen, er wird sterben.
Ich dachte damals, ja, reden kann man gut, hör auf zu trinken. Wenn ich es nämlich gewusst hätte, wie, dann hätte ich auch aufgehört, aber ich wusste wirklich nicht mehr wie.
Welche Dramen spielen sich Tag für Tag und vor allem nächtlich ab? Wie viel Elend, Not, Hass und Verzweiflung erwacht jede Nacht wieder, wenn der Alkohol unerbittlich seine Opfer fordert? Wie viel Versteckspiel und Lügen, Unfreiheit, Zwang, Selbstvorwürfe, Aggressionen oder Depressionen fordert dieser unheimliche Begleiter namens Alkohol? Unerbittlich stärker als jeder gute Wille. Offiziellen Angaben zufolge gibt es allein in Vorarlberg schon rund 10.000 alkoholabhängige Menschen. Die Zahl derer, die zumindest einmal im Leben ernsthafte Probleme im Zusammenhang mit Alkoholismus haben, wird mit etwa 30.000 eingeschätzt. Das ist bald jeder Zehnte. Dass es dennoch Hoffnung für Alkoholabhängige und ihre Angehörigen gibt, das beweist der Lebensbericht von Josef und Marlies B. Kein billiger oder kurzfristiger Trost, sondern echte und berechtigte Aussicht auf ein Leben frei von der Flasche und frei auch von allem, was diese Alkoholabhängigkeit sonst doch mit sich bringt. Befreit zu einem glücklichen Leben. Die Lebensgeschichte des Josef B. und seiner Frau Marlies enthält viele Elemente, wie sie jeder kennt, der als Betroffener oder als Mitbetroffener mit der Alkoholabhängigkeit Bekanntschaft gemacht hat. Ich habe diese Lebensgeschichte bewusst ausgewählt, weil es mir wichtig war, auch zu zeigen, dass diese Lebenswende angehalten hat. Nach 10 Jahren ohne Alkohol darf man das wohl sagen. Dieses Interview will Mut machen und Hoffnung.
Alles fängt ja immer so harmlos an. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, so hat es auch bei mir einmal so harmlos begonnen. Obwohl wir zu Hause ein Restaurant hatten, eine Bäckerei, eine Konditorei, ein Lebensmittelgeschäft und ein Bauernhof, hatte doch die Zeit für den Alkohol immer wieder Platz. Ich denke da, wie wir begonnen haben, immer wieder so mit einem kleinen Glas, ein wenig Alkohol drin, obwohl ich dafür jetzt nicht meine Mutter oder meinen Vater verantwortlich machen will, aber doch, die Lust nach Alkohol wurde damals in dem geboren. So, wir waren 8 Kinder zu Hause, wir hatten genug zu tun, wir hatten sehr streng immer arbeiten, sehr wenig Vergnügen, sehr wenig Freizeit, und das gab doch manchmal so Frust in meinem Leben, wo ich dann dachte, ach, wenn ich schon mal raus kann, mal mit Kollegen in ein anderes Restaurant, dann gleiche ich mich ihnen an und trinke eben auch ein Bier. Und das war dann mit der Zeit auch meine Stärke, dass ich sehr viel ertragen konnte. Ich vermochte sehr viel Bier ertragen, bevor ich schwankte. Und so merkte ich, dass ich auch irgendwie einen Vorsprung hatte gegenüber meinen Kollegen. Dann später kam ich in eine Lehre als Bäckerkonditor und mit einem sehr strengen Lehrmeister zusammen, das mir damals auch gut tat. Aber auch dort im Versteckten trank ich immer sehr viel Alkohol. Als ich die Lehre fertig hatte, zog es mich nach Basel, wo ich eine gute Anstellung bekam. Aber auch dort merkte ich, Alkohol, das ist etwas, wo mich fröhlich machte, etwas, wo mich unter die Kollegen brachte, Feste feiern, das war so mein Leben. Aber es kam dann eine Zeit, wo ich Autofahren gelernt habe und auch ein Auto besaß, mit dem ich dann schwere Unfälle machte, Menschenleben verletzte und so weiter, kam dann vor Gericht. Einmal das erste war eine bedingte Strafe, dann während dieser Zeit wieder ein Unfall, wieder mit Alkohol in Verbindung, wieder mit Menschenleben verletzt, und das gab dann eine Gefängnisstrafe unbedingt, die ich dann in einem Gefängnis absitzen musste. Aber das alles brachte eigentlich überhaupt nichts. Als ich zurückgekehrt war wieder, traf ich dann meine zukünftige Frau, und wir wussten bald, dass wir zueinander gehörten. So 1974 heirateten wir. Auch während dieser Zeit übernahmen wir mit einem Bruder zusammen das elterliche Geschäft. Und so passierte es auch dort, dass meine Frau nicht nur mich geheiratet hat, sondern eben auch den Alkohol auch noch mit.
Also ich denke, dass ein großes Plus hatte ich, weil ich, wo ich Josef das erste Mal gesehen habe, ich genau gewusst habe, diesen Mann möchte ich heiraten. Und warum habe ich das so intensiv gespürt? Er hatte alles das, was ich nicht hatte. Ich war in einer Familie groß geworden, wo man eher ruhig war, still zu sein hatte, wenn die Erwachsenen miteinander sprachen. Und also, das ist mir ja dann auch jahrelang sehr nahe gegangen. Und mein Vater hat auch immer zu uns drei Mädchen, und ich habe auch noch zwei Brüder gesagt, zu uns Mädchen hat er gesagt, so ein guter Mann, wie ich einer bin, kriegt ihr nie. Und als ich Josef gesehen habe, habe ich genau gewusst, er war so fröhlich, er war lustig, er war gesellig, er hatte all das, was ich nicht hatte als Kind, als junges Mädchen, das hatte er. Und da wusste ich einfach, dieser Mann möchte ich heiraten. Und ich glaube auch, dass das mir über diese Jahre hinweg so viel Kraft gegeben hat. Diese Sicherheit, dass das der Mann ist, den ich eigentlich das Leben lang mit ihm zusammen sein wollte. Und ich weiß ja auch damals, wir haben reformiert geheiratet, dass der Pfarrer gesagt hat, und bis der Tod euch scheidet. Und das war für mich nicht ein Kinderspiel, sondern das war mir wirklich ernst. Und ich dachte, unsere Ehe muss halten bis ans Lebensende. Ich habe dann früh gemerkt, schon bevor wir geheiratet haben, dass er dass er trinkt, aber er war nie schwankend. Er hat nie so getrunken, dass ich gedacht habe, alle Leute sehen, er ist ein Alkoholiker. Da war der Gedanke von einem alkoholsüchtigen Mann weit weg von mir. Und ich habe auch gedacht, auch wenn wir unser eigenes Geschäft dann haben, dass wir dann besser werden. Aber wir sind ja dann ins Thurgau gezogen, genau ins Elternhaus von Josef. Und da hat er auch alle seine Kollegen wieder getroffen. Und das war dann nicht so eine gute Zeit für mich. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt wenn wir heiraten, wird das besser. Ich habe mir also immer wieder selbst belogen und habe gesagt, wenn denn dieser Punkt kommt, dann ist dann besser. Wir haben dann geheiratet, aber das wurde nicht besser. Dann kam unsere Astrid auf die Welt, 1975, und jetzt habe ich wieder gedacht, jetzt wenn er ein Kind hat, freut er sich. Und er hat sich wirklich gefreut und hat die Tochter oft in den Kinderwagen gepackt und seinen Kollegen vorgeführt und hat gesagt, wenn du mir ein Bier zahlst, kannst du mal in den Kinderwagen schauen. Denn er hat gedacht, er hat wirklich die schönste Tochter, die es überhaupt gibt. Und so hat er gehandelt und das mit dem Alkohol, das wurde eigentlich nicht besser. Dann kam eine weitere Station, wo wir das Geschäft in Luzern gekauft haben oder gemietet haben. Und ich habe wieder gedacht, ach, jetzt glaube ich, jetzt wird es dann besser, wenn seine Freunde von der Schule, seine Brüder nicht mehr in der Nähe sind, wenn er sich um die Familie kümmern muss, dass es besser wird. Aber auch da habe ich mich getäuscht. Im Kanton Luzern hat es viele Bauern und er ist dann mit dem Brot dann auf die Tour gegangen und die Bauern haben ihn dann eingeladen, um Kaffee fertig zu trinken, das ist so ein Kaffee mit Schnaps. Und oft ist er dann spät von der Tour nach Hause gekommen und war dann betrunken. Und ich habe dann auch immer mehr gemerkt, wie er eigentlich wenig vertragen mag, dass er jetzt doch schwankt oder einfach unsicher ist. Ich habe das einfach gespürt dann. Und ich habe oft an den Vers von meinem Vater gedacht, der gesagt hat, ach, so ein guter Mann, wie ich einer bin, kriegt ihr nie. Und das hat mich dann sehr beschäftigt und ich habe mich dann auch nicht getraut, meinen Eltern von meinem Unglück zu erzählen, dass Josef einfach so viel trinkt und vielmal nicht zu Hause ist oder ich bangen muss, dass die Bäckerei nicht zur Zeit aufgeht, weil er einfach nicht zu Hause war. Und ich habe das so versteckt. Wir hatten auch am Anfang noch viele Freunde eingeladen. Und immer wurde das weniger, weil ich mich schämte, weil ich jetzt einfach wusste, mein Mann ist Alkoholiker. Er kann nicht mehr sein ohne Alkohol.
Mein Bruder, der damals mit mir das Geschäft hatte, wir verstanden uns sehr gut, auch im Zusammenhang mit Alkohol, aber auch sonst hatten wir immer gut miteinander. Nur die Frauen, die stritten sich natürlich manchmal, weil wir wieder einmal zu viele Feste feierten oder getrunken hatten. Und das gab dann Missmut, dass wir uns später dann voneinander trennten. Ich ging mit meiner Frau in die Nähe von Luzern, übernahm dort eine Bäckerei und auch dort, am Anfang ging alles gut, wie immer. Am Anfang geht immer alles gut. Aber eine Zeit später, wo ich dort auch meine Kollegen fand, auch wieder in Restaurants zu finden war, sprach ich doch mehr und mehr dem Alkohol zu. Ich wusste jetzt plötzlich mit der Zeit, du brauchst den Alkohol. Da ich begann am Morgen Wenn ich nichts getrunken hatte, begann ich zu zittern und auch Magenschmerzen stellten sich heraus. Und so trank ich einfach immer mehr und mehr, um das zu verdrängen. Aber dann, 1978, wurde ich dann plötzlich sehr schwer krank, musste ins Spital eingeliefert werden. Und im Spital stellten sie, nachdem sie meinen Magen geöffnet hatten, eine akute Bauchspeicheldrüseentzündung fest. Das führte dazu, dass sie mir dann schwere Medikamente gaben, um diese Bauchspeicheldrüseentzündung zu stillen. Das aber vermochte mein strapazierter Magen nicht zu vertragen und es begann eine Magenblutung, wo sie mir dann 2/3 von meinem Magen rausschneiden mussten. Später gab es dann wieder Infektionen. Ich bekam eine Brustfellentzündung, eine Lungenentzündung. Der Magen begann wieder zu bluten und sie mussten mir von dem Restmagen wieder ein Teil rausschneiden, so dass ich heute eigentlich nur noch ein 1/4 von meinem Magen habe. Dann kam eine Situation, wo ich eine schwere Infektion in der Bauchhöhle bekam, die sie einfach nicht heilen konnten. Und die Ärzte kamen eines Tages und sagten, entweder geschieht ein Wunder oder sie können nicht mehr geheilt werden. Ich glaubte das vorerst nicht, was sie da erzählten. Aber dann merkte ich, als meine Frauen, die beiden Kleinkinder, Astrid war damals 2,5 Jahre, Priska halbjährig, in mein Zimmer kam und auch meine Mutter, meine Schwiegereltern und meine leiblichen Geschwister kamen und alle verabschiedeten sich. Gar die kleine Tochter Astrid wurde mir aufs Bett gelegt, sie umarmte mich und sagte, ciao, Papi. Das war für mich dann schon etwas viel, weil ich jetzt plötzlich wusste, dass es nicht mehr weitergeht. Es muss etwas geschehen. Was macht man in so einer Situation? Man will doch beten. Man denkt doch, irgendwann ist ja da mal ein Gott in deinem Leben gewesen. Als Kleinkind hat man viel gebetet. Man musste ja beten oder man wurde gelernt zu beten. Man wurde in die Kirche geschickt und ja, alles dieses Drum und Dran. Und das war nicht so meine Stärke während dieser Zeit. Denn ich wollte jetzt beten, dass ich gesund werde. Aber genau da hat Gott begonnen und zeigte mir, wie ich eines Tages mit 20 Jahren in Basel in einer Kirche kniete und dort zu Gott betete. Es war der Grund, weil ich an diesem Tag vor diese Gerichtsverhandlung gehen musste, wegen Alkohol am Steuer, wie ich am Anfang erwähnt habe. Und ich dachte, wenn ich jetzt zu Gott bete, dann wird er mir helfen, dass ich nicht ins Gefängnis gehen muss. Ich habe dann Amen gesagt und an diese Gerichtsverhandlung gegangen. Aber vor Gericht wurde ich dann zu dieser Gefängnisstrafe verurteilt. Und das war für mich so eine Enttäuschung. Ich ging zurück in diese Kirche und schrie noch einmal da zu Gott, aber nicht mehr in dem Ton, dass er mir helfe, sondern dass ich enttäuscht bin von dir, Gott, dass ich nicht mehr beten werde, dass ich nicht mehr in die Kirche ging und so weiter. Und wenn ich jetzt denke, zu diesem Gott sollte ich beten, dann kam mir an diesem Tag sofort das in Sinn. Und ich dachte, ja Gott, hast du jetzt abgesagt? Du hast ihm ja den Krieg erklärt, dass du nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten willst und, und. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich dachte, oh Gott, wenn du eine Ausnahme machen kannst, dann hilf mir jetzt trotzdem. Ich wurde dann nach 3 Wochen entlassen, nachdem ich 6 Wochen auf der Intensivstation war und 3 Wochen dann noch auf der Allgemeinabteilung, wurde ich dann entlassen nach Hause. Meine Frau, die freute sich damals, meine Eltern, meine Mutter, meine Schwiegereltern, alle haben sich gefreut, auch ich habe mich wirklich gefreut, dass es noch einmal rund gegangen ist. Aber die Freude, die war nicht so lange, denn wieder einige Wochen später fand man mich schon wieder im Restaurant, wieder bei genau gleichem Trinken wie früher.
Die schlimmste Zeit kam dann 1978, als unsere kleinere Tochter zur Welt kam. Nur 5 Monate später musste er ja als Notfall ins Spital und da haben mir dann die Ärzte schon bald gesagt, wir können ihrem Mann nicht mehr helfen, er wird sterben. Und ich habe das zufällig dann auch gehört, auf der Station draußen haben die Ärzte verhandelt, was sie mit diesem Mann machen müssen. Und ich habe dann allen Mut zusammengefasst und bin in das Stationszimmer gegangen und sage, ich bin Frau so und so und ich möchte gern wissen, was sie jetzt verhandelt haben. Sie haben über meinen Mann gesprochen und die mussten mir dann zugeben, dass mein Mann so schwer krank ist und so innerlich zerfressen ist, dass sie ihm nicht mehr helfen können. Und das Wunder geschah ja dann, dass er dann nach 6 Wochen Intensivstation und 3 Wochen Abteilung wieder nach Hause kam. Und ich dachte, so, jetzt hat er eine Lektion bekommen, jetzt wird er nicht mehr trinken. Aber das ging nur 3 Wochen, war er schon wieder gebunden, war er wieder in den Restaurants und hat wieder getrunken wie vorher.
Wir haben uns dann verändert, indem wir ein Geschäft gekauft haben in Zürich, eine größere Bäckerei, Konditorei, Confiserie mit vielen Angestellten, wo es uns geschäftlich, finanziell, materiell sehr, sehr gut ging. Aber auch dort, der Alkohol holte mich immer wieder ein. Jedes halbe Jahr musste ich von diesem Zeitpunkt an wieder ins Spital gehen, jedes Mal entweder Bauchspeicheldrüsenentzündung oder wieder eine Magenblutung im Restmagen. 1984 wurde das meiner Frau dann zu viel, dass ich so Alkohol trank, dass ich so alles vernachlässigte, auch die Familie, die Ehe, das Geschäft. Und sie sagte eines Tages so, entweder hörst du auf oder ich gehe weg mit meinen Kindern. Ich halte das nicht mehr aus. Sie ist dann weggegangen mit den Kindern und ich dachte so, denen werde ich schon zeigen, wie man lebt. Ich habe dann mein Leben begonnen alleine, habe das am Anfang versucht, mit normal zu trinken, mit Alkohol, aber es ging nicht lange, fand man mich wirklich wieder in desolatem Zustand, immer wieder betrunken, immer wieder schlecht war es mir, fing an zu zittern. Plötzlich merkte ich, du musst zum Doktor gehen. Das habe ich dann auch gemacht, bin zu einem Psychiater gegeben. Der hat mir dann noch Beruhigungstabletten gegeben, so Psychopharma, das mich dann noch viel labiler gemacht habe. Ich habe nämlich begonnen, jetzt diese Medikamente zu essen und noch Alkohol dazu zu trinken. Und das hat immer wieder zu schwierigen Situationen geführt, wo man mich bewusstlos irgendwo in einer Ecke fand oder dann auch so schwer betrunken, so schwer geschädigt, dass ich nicht mehr einmal wusste, wo ich war, wo ich am vergangenen Tag war, was ich getrunken habe. Und das gab riesige Probleme. Ich hielt dann das nicht mehr aus. 3 Monate später rief ich meine Frau an und bat sie doch wieder zurückzukommen mit diesem riesigen Versprechen oder mit diesem riesigen Lug, wo ich damals zu ihr sagte, bitte komm doch wieder zurück, ich verspreche dir, ich werde niemals mehr trinken. Ich werde aufhören, ich weiß, ich kann das. Gott sei Dank ist sie dann gekommen und wir haben wieder so kurz miteinander neu begonnen. Aber das ging nicht lange, schon 14 Tage, 3 Wochen später musste ich schon wieder notfallmäßig zum Arzt gehen, weil ich wieder eine Dosis zu viel hatte. Dann im Januar 1985 war ich einmal so deprimiert am Morgen im Bett. Am Abend vorher war ich irgendwo, aber ich wusste nicht mehr wo. Und am Morgen erwachte ich erst um 8 Uhr und das als Bäcker noch im Bett um diese Zeit. Ich weinte plötzlich und sagte, Gott, wenn es dich doch gibt, dann hilf mir, von diesem verdammten Alkohol wegzukommen. Wenn ich heute zurückdenke, dann geschah eigentlich nicht das, was ich gern möchte oder wollte, sondern es wurde schlimmer und schlimmer von diesem Zeitpunkt, so dass ich plötzlich auch noch Angst hatte, Gott zu bitten, weil es ja sowieso nichts nützte. Eine Zeit später kam dann ein Verwandter zu mir ins Geschäft und der kannte unsere Situation und meine sowieso, das sah man mir ja schon an, aber der zeigte dann mit der Hand auf mich, mit dem Finger und sagte, hör mal du, in deinem Problem kann dir nur noch Jesus Christus helfen. Und schon war er draußen. Zuerst dachte ich, immer diese Sektenbrüder, weil ich wusste, er geht in eine christliche Gemeinschaft. Ich dachte, so einer muss mir dann sowieso nicht kommen. Aber irgendwie in meinem Herzen drin wusste ich, der hat recht. Denn zur damaligen Zeit, wo die Ärzte gesagt haben, Josef, hör doch auf zu trinken, du machst dich kaputt, dein Leben ist dahin. Oder meine Berufskollegen haben gesagt, komm, hör doch auf zu trinken, dein Geschäft geht zugrunde. Meine Frau hat gesagt, hör doch auf zu trinken, du machst dich selber kaputt, unsere Ehe, unsere Familie machst du kaputt, hör doch auf. Und ich dachte damals, ja, ja, reden kann man gut, hör auf zu trinken. Wenn ich es nämlich gewusst hätte, wie, dann hätte ich auch aufgehört, aber ich wusste wirklich nicht mehr wie. Der Alkohol war so stark in mir, dass der mir befahl, wie wenn es ein anderer Mensch, wie ein anderer Geist war, der mir sagte, so und jetzt trinke, so und jetzt hast du Durst, jetzt gehst du noch in dieses Restaurant, dann noch in dieses und dann noch in dieses, bis ich wieder voll und völler war. Und das gab mir wirklich zu schaffen. Aber das, was der Verwandte gesagt hat, dir kann nur noch Jesus helfen, das dachte ich. Aber auch, wie kann dieser Jesus mir helfen? Es kam dann eine Zeit, wo es bergab ging, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich dachte, es hatte sowieso keinen Wert, Gott hast du gebeten, andere hast du gebeten, nichts passiert. Komm, nimm dir doch das Leben, es ist gescheiter, für alle der beste Weg. Ich wollte das auch tun, aber es gelang mir nicht. Und dann, 19. Juni 1985, war die Krise in unserer Ehe und in meinem Leben wieder einmal so groß, dass meine Frau sagte, so, entweder gehst du jetzt zum Arzt und holst eine Tablette, Antabus heißen die, wie Methadon bei den Drogen, dass man nicht mehr zusammen trinken kann. Und ich wollte an diesem Tag das holen und habe ihr dann auch versprochen, ich gehe zum Arzt, der nur 300 Meter von uns entfernt gewohnt hat. Aber zweimal an diesem Tag versuchte ich, diesen Arzt zu erreichen und es gelang mir nicht. Warum? Weil in der Mitte war ein Restaurant und meine Füße bewegten sich automatisch, bevor ich dran denken konnte, saß ich im Restaurant und betrank mich. Nach dem zweiten Mal lag ich zu Hause auf dem Sofa und schlief meinen Rausch aus. Ich erwachte plötzlich wegen Lärm im Zimmer und ich wachte auf. Und der Arzt war vis-à-vis, hatte eine kleine Flasche in der Hand, eine Bierflasche, und sagte, so, jetzt bin ich einmal gekommen. Deine Frau hat mich gerufen, weil du zu mir kommen solltest und hast es nicht getan, aber jetzt werde ich dir einmal sagen, wer du bist. Und dann hat er begonnen und mir die Meinung gesagt, wie ich da mit dem Alkohol mich und die Familie und die Ehe und das Geschäft und alles zerstöre. Und dann sagte er, schau mal deine Frau an. Meine Frau war damals wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Sie hatte nur noch 37 Kilo, kaum noch die Kraft, auch weiterzuleben. Und dann sagte der Arzt, so, ich müsste ins Spital gehen, das geht nicht mehr so, zusammen zu bleiben. Er brachte mich dann ins Spital, die Notfallstation. Dort begegnete ich mir bekannten Ärzten, die mich ja schon einige Mal behandelt hatten, einige Male aufgenommen hatten. Und wir waren da in einigen Sachen auch nicht einig, so dass ich zu ihnen sagte, so, ich gehe mal noch raus in den Warteraum und überlege es mir bei einer Zigarette. Bin dann nicht in diesen Warteraum gegangen, sondern wieder nach draußen, neben dem Spital in ein Restaurant, wo ich dann wieder ein großes Bier bestellte. Aber als ich dieses Bier an meine Lippen halten wollte, wollte trinken, dann geschah plötzlich etwas ganz Besonderes. Ich vernahm eine Stimme in diesem Restaurant, die ganz deutlich sagte, das ist dein letzter Alkohol, das ist dein letztes Bier. Zuerst dachte ich, was ist wohl los hier in diesem Restaurant? Und ich konnte dieses Bier wirklich nicht trinken, es war mir nicht möglich. Irgendetwas verwehrte mir, dieses Bier zu trinken. Ich habe es dann bezahlt, bin aufgestanden und bin gegangen. in das nächste Restaurant, ein mir bekanntes Restaurant. Dort kam ich hinein, wollte an meinen Stammplatz sitzen, wo meine Kollegen saßen, aber da war alles besetzt. Und so setzte ich mich nebenan an einen anderen Tisch, wo noch ein Ehepaar saß, und dort bestellte ich wieder dasselbe, immer ein großes Bier. Es wurde gebracht und ich wollte wieder trinken und wieder genau die gleiche Situation. Das ist ein letztes Bier, das ist ein letzter Alkohol. Ich schaute mich herum, was das wohl sein könnte. Ich fing an zu denken mit dem, was ich noch im Hirn hatte. Und dann plötzlich kam mir der Gedanke, Gott, wenn es dich gibt, so hilf mir, von diesem verdammten Alkohol wegzukommen. Und dann noch ein Gedanke kam mir, mein Verwandter, der sagte, dir kann nur noch Jesus Christus helfen in deinen Problemen. Und so dachte ich, das muss die Stimme von Gott sein. Warum? Das kann ich niemandem sagen, weil wie ich diese Stimme empfand. Aber dann dachte ich und sprach es auch laut aus, Gott, wenn das deine Stimme ist, dann bitte hilf mir jetzt. Dann will ich jetzt aufhören, dann entscheide ich mich jetzt für dich und für deine Hilfe. Dies muss ich wirklich etwas zu laut gesagt haben, denn das Ehepaar, wo ich vorher erwähnte, das am gleichen Tisch saß, sagte plötzlich zu mir, was ist, führen Sie selber Selbstgespräch? Ich sagte, nein, ich führe kein Selbstgespräch. Jetzt habe ich, Jesus Christus hat jetzt zu mir gesprochen, ich brauche keinen Alkohol mehr zu trinken. Ich bin frei. Meine Kollegen am anderen Tisch, die hörten das auch und lachten laut. Und ich sagte auch ihnen, Gott hat mir jetzt geholfen, ich werde jetzt keinen Alkohol mehr trinken.
Zuerst war ich mal richtig froh, als der Arzt gesagt hat, ich komme, weil ich habe dem Arzt telefoniert und habe gesagt, jetzt muss etwas gehen, ich kann nicht mehr so mit ihm zusammenleben. Ich schicke meinen Mann für Antabus und er hat dann versucht zu gehen und ist immer im Restaurant wieder hängen geblieben. Und dann der Arzt ist dann gekommen, ich habe ihm wieder telefoniert, habe gesagt, bitte, bitte kommen Sie, er schafft es nicht. Und er ist dann gekommen und da muss ich heute noch sagen, ich habe mich so gefreut, dass er gekommen ist und dann Josef wirklich die Meinung mal gesagt hat, weil Er hat ja immer gemeint, er ist ein guter Mann, er macht keine Fehler, er hat ja die Krankheit auch nicht eingesehen. Und ich war so froh, als der Arzt dann gesagt hat, ich nehme ihn gleich mit. Also das war für mich so eine Erleichterung. Und immer wenn er dann vom Geschäft weg war im Spital, habe ich mich immer diese 10 Tage eigentlich gut erholt, weil ich dann die Verantwortung nicht hatte. Er war dann weg und dann wusste ich, jetzt hat jemand anders die Verantwortung, weil das war eigentlich das Schlimmste. Immer die Angst, er könnte mit dem Auto verunglücken, die Polizei kommt und sagt, ihr Mann ist verunglückt. Diese Spannung war für mich riesengroß. Und immer wenn er dann im Spital war, wusste ich, jetzt hast du 10 Tage Ruhe, du kannst dich erholen, du kannst dich wirklich machen, was du willst, jetzt im Geschäft schauen, den Kindern schauen und hast Zeit für dich auch noch. Und ich war so froh, als er den dann mitgenommen hat, aber ich wusste natürlich dann nicht der Kampf, den er hatte in dem Restaurant, wo ihm die Stimme Gottes begegnet ist. Und ich muss sagen, ich habe vorher immer die Bibel gelesen, aber ich habe so viel nicht verstanden, habe auch einmal 2 Jahre bei einem Pfarrer gearbeitet, habe auch da nie etwas von Gott gehört. Wir haben wohl Tischgebet gehabt, aber immer das Gleiche. Und mir ist da Gott nie begegnet. Und er sagt plötzlich, mir ist Gott begegnet. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Gott? Ich habe auch von diesem Cousin gehört, es gibt einen lebendigen Gott. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann, ich weiß noch gut, diesen Abend, wie er ins Spital gebracht wurde, habe ich auch unter der Bettdecke geweint und habe gesagt, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, jetzt muss etwas geschehen. Ich kann nicht mehr, auch wenn Josef wieder nach Hause kommt, ich kann nicht wieder, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Zeig dich mir, auch wenn es dich wirklich gibt. Und diese Nacht ist ja die Stimme Gottes, Josef, im Restaurant begegnet. Und wir wissen heute, dass Gott uns eigentlich beide auf unser Gebet hin begegnet ist, weil wir gerufen haben, zeig dich, wie du bist, und er ist uns dann begegnet.
Ich habe dann ein Taxi bestellt, das mich zurückführte ins Spital. Und im Spital kam ich dann an, wieder in der Notfallstation. Die beiden Ärzte waren immer noch anwesend, hatten immer noch ihren Dienst. Und ich ging auf sie zu, streckte meine Arme aus und sagte, so, jetzt könnt ihr mich haben, Jesus Christus hat mich jetzt geheilt, ich brauche jetzt nicht mehr zu trinken. Sie haben sich nur einander so angeschaut von der Seite, einer hat mich schnell gehalten von hinten und der andere hat eine Spritze aufgezogen und er hat mir da im Oberarm irgendwo versetzt und dann hat's geschlafen. Am anderen Morgen erwache ich, die beiden Ärzte stehen wieder am Bett, und sie fragen mich, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Und ich sage zu Ihnen ganz klar, wie soll es mir denn gehen? Mir geht's wunderbar. Glaubt ihr nicht, dass gestern Abend Jesus Christus in mein Leben eingegriffen hat und mich geheilt hat vom Alkohol? Der eine hat seinen Finger an den Kopf gelangt und ist davongelaufen. Und der andere, der hat dann gesagt, Sie hören Sie mal, in diesem Spital sind schon viele Wunder passiert. Aber ob Sie eines sind, das wird sich herausstellen. Dem werde ich nachgehen. Und er hat dann auch das gemacht. Es wurden Tests an mir gemacht. Das erste war, ich musste vor eine Ärzteschaft stehen, meine Arme auf beide Seiten ausbreiten und so mal ganz locker hinstehen. Und wenn man als Alkoholiker weiß, wie schwer das ist, wenn man Entzugserscheinungen hat, wenn man 10-12 Stunden nichts mehr getrunken hat, dann weiß man ganz genau, das kann man unmöglich machen. Man zittert am Leib, am ganzen Körper, die Hände, alles zittert. Aber das Erstaunliche war bei mir, ich streckte meine Arme aus, war ganz locker und nichts passierte. Keinen Wink, kein Windlein konnte ich bewegen mit meinem Finger, weil alles ruhig war, mein ganzer Körper. Das war für mich sogar so erstaunlich. Ich dachte, das ist ja kaum möglich. Ohne Medikamente, ohne Spritze, ohne Alkohol, ohne irgendetwas. Einfach plötzlich heil sein, nichts mehr von dem verspüren, was am Tag vorher war. Und ich wusste auch noch ganz genau, wenn Sie mich gefragt haben, was am Tag vorher war, konnte ich Ihnen Wort für Wort erzählen, was ich am Tag vorher getan hatte. Ich hatte keine Filmrisse mehr, wie man so in der Fachsprache sagt, und auch keine Empfindungen mehr vom Tag vorher, überhaupt alles war vergangen, ich wusste alles noch, was war. Dann, einer der Ärzte, der Chefarzt, der lief dann weg und traute dieser Sache nicht. Die anderen Ärzte, die warteten immer noch auf ein Zittern. Und so niemand etwas gesagt hat, begann ich dann, meine ersten Worte über Gott zu reden. Denn ich sagte zu ihnen, glaubt ihr nicht, dass Gott immer noch heilen kann? Glaubt ihr nicht, dass Gott das getan hat? Nicht ich habe es getan, ich habe ja nur Gott gebeten, dass er mir helfen soll. Überhaupt nichts anderes habe ich getan. Und was ihr da seht, das ist nicht von euch, das ist auch nicht von mir. Ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe ja jahrelang gezeigt, dass ich nicht aufhören kann zu trinken. Aber jetzt ist es soweit. Ich weiß, ich brauche nicht mehr zu trinken. Gott hat mich in Jesus Christus geheilt. Die Tests gingen dann weiter. Sie testeten meine Leber und sie kamen auch dort mit einem Testergebnis, wo sie zu mir sagten, sie haben einen Leberwert wie ein zweijähriges Kind. Test um Test wurde gemacht. Ich wurde dann auch in eine Therapie geschickt, wo ich 7 Wochen lang mal über mein Leben nachdenken konnte. Ich begann in der Bibel zu lesen und las auch in der Bibel erstaunliche Sachen. Noch nie in meinem Leben habe ich die Bibel so gelesen. Ich habe sie überhaupt nie gelesen. Ich konnte nichts anfangen damit. Aber plötzlich sprangen mich diese Worte fast an. Ich habe im Psalm 30 habe ich gelesen, wie dort geschrieben steht, wortwörtlich, Herr, zu dir habe ich geschrien um Hilfe. Und du hast mich geheilt. Du hast mich aus der tödlichen Grube befreit. Der Alkohol, der Teufel hat sich schon gefreut über mein Leben, aber doch du hast mich aus seiner Hand gerissen. Ich wurde frei, ich wurde heil. Nach diesem, was ich da alles gelesen habe, bekam ich so Glauben in das Wort Gottes. Und zur selben Zeit habe ich auch meiner Frau dann mit ihr gesprochen darüber. Sie war natürlich am Anfang sehr skeptisch, das ist auch begreiflich, denn wenn ich denke, was ich ihr all den 14 Jahren in der Ehe, die wir damals schon zusammen waren, angetan habe, dann kann man nicht kommen mit einem faulen, billigen Spruch, bitte vergib mir. Denn das habe ich ja x-mal gemacht, ich sie um Vergebung gebeten und ich habe es doch nie gehalten, was ich versprochen habe. Aber diesmal war das Erstaunliche, dass ich wirklich nach 7 Wochen schon keinen Schluck Alkohol mehr getrunken habe und meine Frau dann um Vergebung bat und sie dann auch gesehen hat, da muss etwas daran sein. Wir haben uns dann einer Gruppe angeschlossen, wo unser Verwandter dabei war und wir haben dort mal Aufklärung bekommen über die Bibel. Ganz besonders dieses Kapitel aus Jesaja 53. Dort steht nämlich geschrieben, der Heiland, Jesus Christus, ist für meine Vergehen, für meine Schuld, für mich als Übeltäter, ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen. Er hat für mich geblutet, er hat die Schuld bezahlt, die eigentlich ich bezahlen müsste. Oder wenn jemand denkt, vielleicht, was ich für Schuld getragen habe, wo kann man eine solche riesige Schuld abladen? Wo man 14 Jahre oder noch mehr Jahre so gelogen hat, die Frau betrogen hat, die Kinder um einen guten Teil von ihrer Jugend gebracht hat, weil ich Probleme geschafft habe mit dem Alkohol und mit allem. Da kann nur noch einer, und das ist Jesus Christus, wie es in Jesaja 53 steht, nur noch das, was er getan hat am Kreuz, konnte ich als die Tat annehmen, die er für mich getan hatte. Und ich begriff sehr schnell, ich selber konnte mich nicht befreien, ich selber konnte mir nicht vergeben, auch niemand von dieser Welt kann Menschen vergeben, außer eben Jesus Christus, der rein an dieses Kreuz war, rein ohne Schuld und ohne Sünde. Meine Frau und ich, wir haben dann unser Leben in Gottes Hände gelegt. Wir haben gesagt, Jesus Christus, wir haben gesündigt, wir haben Schulden begangen, wir haben gefehlt, wir sind im Unfrieden gewesen mit dir. Wir haben dich ignoriert, ja, wir haben sogar rebelliert gegen dich. Wir sind nicht deine Wege gegangen, wir haben unsere Wege, haben wir als die richtigen Wege angeschaut. Doch sind wir in diese Tiefe gekommen, in diese Probleme und in all dem. Und wir haben das dann getan, was zur Befreiung führt, nämlich gesagt, Jesus Christus, vergib uns. Vergib uns jede Schuld, vergib uns jede Sünde, die wir getan haben. Und wir laden dich jetzt ein, komme du in unser Herz und bestimme du jetzt weiter unser Leben. Was dann weiterging, war dann wirklich ein Weg bergauf. Nicht nur meiner Frau konnte ich um Vergebung bitten und auch ihr vergeben, sondern es begann dann Person um Person, zeigte mir Gott, hier hast du noch Schulden, da hast du noch Schulden, und ich brachte alles ins Reine. Auch unsere beiden Kinder, die damals 9 und 11 Jahre alt wurden, kamen dann zu uns und fragten eines Tages, Papi, Mami, wie bekehrt man sich? Und ich fragte sie dann noch, warum wollt ihr euch bekehren? Aber dann sagten sie, weißt du, Papi, Mami, seit ihr Jesus Christus im Herzen habt, seit ihr Frieden mit Gott habt, seid ihr die besten und die liebsten Eltern, wir haben es so schön mit euch. Und dann haben auch sie ihr Leben Jesus Christus übergeben. Auch meine Mutter, die damals oder früher so viel für mich gebetet hat als Katholikin. Sie hat gebetet und gebetet, weil sie mir immer wieder gesagt hat, für dich nützt ja überhaupt nichts mehr anderes als beten. Ich bin dann zu ihr gegangen. Und das war ein schwerer Weg für mich. Auf diesen 100 Kilometer, die ich mit dem Auto gefahren bin bis zu ihr, übte ich dauernd, wie ich sie jetzt um Vergebung bitten soll. Stellt euch vor, ich übe auf dem ganzen Weg, weil mir das so Angst und Bange machte, meine Mutter um Vergebung zu bitten, weil ich doch immer gesagt habe, Mutter, komm, du verstehst ja nichts vom Alkohol, das ist ja nicht so schlimm, du trinkst ja schließlich nicht und ich auch nicht viel. Und dann kam ich dann zu meiner Mutter und ich fragte sie, Mutter, darf ich dich um Vergebung bitten? Unter Tränen nickte sie, ich habe sie um Vergebung gebeten, sie hat mir vergeben. Und dann habe ich ihr eben gefragt, Mutter, hast du für mich gebetet, dass ich Gott in Jesus Christus gefunden habe? Dann sagte sie unter Tränen ja. Aber dann sagte ich zu ihr, Mama, du hast mir jetzt geholfen, du hast es vorbereitet in deinen Gebeten, jetzt möchte auch ich beten für dich, dass du auch das Heil in Jesus Christus bekommst. Auch du sollst wirklich Gewissheit haben, dass auch du errettet bist. Ich werde für dich beten. Ein halbes Jahr später, kurz vor sie dann gestorben ist, hat sie dann ihr Leben auch Jesus anvertraut. Auch sie hat Gott um Vergebung gebeten für alle Sünden, für alle Vergehen, die sie begangen hatte, und sie bekam Frieden mit Gott. Thank you. Ich möchte hier nicht als frommer Mann auftreten, sondern wirklich als ein Mann, der umgekehrt ist und das Leben, den Sinn vom Leben gefunden hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend das es ist, wenn man Schulden ans Kreuz bringen darf, wenn man befreit ist von jeder Schuld, wenn man Vergebung hat, wenn man Frieden mit Gott hat. Ich gehe heute auf einem Weg mit Gott. Ich habe wohl immer noch meine Probleme, meine Sorgen, meine Nöte, aber ich darf sie heute Jesus Christus bringen und er hilft mir dabei. Ich bin nicht mehr alleine. Und das Schönste und das Sicherste ist wohl das, dass ich weiß, wenn ich einmal nicht mehr auf dieser Erde bin, dann bin ich im ewigen Paradies mit Jesus Christus, mit dem Vater im Himmel zusammen. Das kann ich im Glauben annehmen, weil die Bibel es sagt. Denn viele Menschen kommen mit diesen faulen Sprüchen und sagen, ja, die Bibel haben ja die Menschen geschrieben. Ich möchte euch nur eines sagen. Die Bibel sagt auch, sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Sollte es Gott nicht möglich sein, wenn er mich vom Alkohol befreit hat, auch Menschen dazu bringen, dass diese Bibel im reinen Wort Gottes geschrieben sind? Könnte es nicht auch so sein, dass Gott auch ihnen in ihrem Leben drin helfen kann, egal was für ein Problem sie haben? Vertrauen Sie auf Gott. Ich habe es getan. Gott hat sich in meinem Leben bewiesen, in meiner Ehe bewiesen. Unsere Ehe ist wirklich, darf das Wort nennen, super. Das ist eine Ehe, die keinen Vergleich hat, was wir früher hatten. Wir dürfen heute zusammen beten, wir dürfen heute zu Gott kommen, wir dürfen ihm Sorge, Nöte und Probleme bringen und Gott hilft. Er zeigte uns neue Wege. Wir sind nicht mehr auf dem Geld, auf dem Mammon, nicht mehr auf dem Irdischen, nicht mehr auf dem, was uns egoistisch allein dient, sondern Gott hat uns wirklich ein Herz gegeben für andere verlorene Menschen, wie viele vielleicht Sie einer sind. Ich möchte Ihnen einen guten Rat geben. Gehen Sie einmal in Ihre stille Kammer, beugen Sie sich nieder und sagen Sie einfach das, was ich damals gesagt habe. Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Wenn Sie verzweifelt sind, in jeglicher Lage Sie auch sind, vielleicht muss es ja nicht unbedingt Alkoholprobleme sein, es gibt auch Ehebruch, es gibt auch, wenn man lügt oder betrügt, oder wenn man einfach krank ist, oder wenn es einem schlecht geht, wenn man Selbstmordgedanken hat, wenn man verlassen ist von allen Menschen, wenn man wirklich alleine ist. Es gibt so viele Sorgen, so viele Nöte, so viele Probleme. Aber bei Gott, wie ich es gesagt habe, ist kein Problem unmöglich, es zu lösen. Gehen Sie zu ihm hin, beugen Sie sich vor ihm nieder, sagen Sie ihm Ihre Nöte, bekennen Sie Ihre Schulden und Sünden und Sie werden staunen, was Gott tut.
Was für den Alkoholsüchtigen gilt, gilt selbstverständlich auch für jeden anderen Süchtigen. Ob es Tabletten sind, ohne die ich nicht mehr auskommen kann, Drogen, Aufputschmittel oder auch was immer. Dieser Gott lebt. Dieser Gott will helfen. Jesus will in dein Leben eingreifen, aber er will eingeladen werden. Er wartet auf deinen Ruf. Glaube mir, es geht nicht um irgendeine Kirche oder religiöse Gruppe, welche auch immer. Es geht um dich und Gott, ganz privat. Die Sucht ist stärker als dein guter Wille. Aber es gibt etwas, was noch stärker ist als deine Sucht. Die Kraft des lebendigen Gottes. Rufe also Jesus Christus an. Ganz einfach, mit eigenen Worten, kurz und bündig. Bitte ihn, dir zu helfen. Bitte ihn, dich frei zu machen von deiner Sucht. Er will es tun. Und missverstehe mich nicht. bete und suche ärztliche Hilfe. Das widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich. Lass dir helfen, suche den Arzt auf. Aber es gibt Kräfte im menschlichen Dasein, die aus unserem tiefsten Inneren aufbrechen, die kein Mensch in den Griff bekommen kann, auch kein Arzt. Die Kräfte des Geistes zu meistern ist und bleibt Jesus Christus vorbehalten. Dass dieser Jesus dies tun kann und will, daran lässt der Lebensbericht von Josef und Marlies keinen Zweifel. Wir alle, die wir als Ehepartner, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen oder Nachbarn diese schreckliche Abhängigkeit mitbekommen und miterleiden, dürfen Jesus bitten, einzugreifen. Wenn du die Möglichkeit nutzen willst, mit Josef und Marlies Kontakt aufzunehmen, dann findest du die Adresse auf der Innenseite der Kassetteneinlage. Ich wünsche dir von Herzen Freiheit und neues Lebensglück. Frei durch die befreiende Kraft Gottes.
Der Alkohol war so stark in mir, dass der mir befahl, wie wenn es ein anderer Mensch, ein anderer Geist war, der mir sagte, so und jetzt trinke, so und jetzt hast du Durst, jetzt gehst du noch in dieses Restaurant, dann noch in dieses und dann noch in dieses, bis ich wieder voll und völler war.
Dann, ich weiß noch gut, diesen Abend, wie er ins Spital gebracht wurde, habe ich auch unter der Bettdecke geweint und habe gesagt, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, jetzt muss etwas geschehen. Ich kann nicht mehr, auch wenn Josef wieder nach Hause kommt, ich kann nicht wieder, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Zeig dich mir, auch wenn es dich wirklich gibt. Ich begann in der Bibel zu lesen und las auch in der Bibel erstaunliche Sachen. Noch nie in meinem Leben habe ich die Bibel so gelesen. Ich habe sie überhaupt nie gelesen. Ich konnte nichts anfangen damit. Aber plötzlich sprangen mich diese Worte fast an. Ich habe im Psalm 30 habe ich gelesen, wie dort geschrieben steht, wortwörtlich, Herr, zu dir habe ich geschrien um Hilfe und du hast mich geheilt. Du hast mich aus der tödlichen Grube befreit. Der Alkohol, der Teufel hat sich schon gefreut über mein Leben, aber doch du hast mich aus seiner Hand gerissen. Und ich begriff sehr schnell, ich selber konnte mich nicht befreien, ich selber konnte mir nicht vergeben, auch niemand von dieser Welt kann Menschen vergeben, außer eben Jesus Christus, der rein an dieses Kreuz war, rein ohne Schuld und ohne Sünde. Meine Frau und ich, wir haben dann unser Leben in Gottes Hände gelegt. Auch ich habe mein Leben dann Jesus übergeben und jetzt ist es über 10 Jahre und ich möchte keinen Tag zurück.